Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran.
Weiter geht's mit Tunnel oder Der Tag, als Mutter von mir ging, von Frederik Klein. Interpretiert für unsere Edition Handverlesen von Andreas Fröhlich.
Der Cousin. Meine Mutter hat einen jüngeren Cousin, der auch auf dem Land lebt. Ich sehe ihn ziemlich häufig bei Großvater. Seine Kindheit muss ziemlich unglücklich gewesen sein. Man erzählt sich, dass die zweite Frau seines Vaters, eine knochige und schnauzbärtige Schlampe, ihn mit einem glühend heißen Schüreisen züchtigte. Meine Mutter behauptet, dass er es nicht anders verdient hatte. Er ist klein, bucklig, missgestaltet, hat einen verschlagenen Gesichtsausdruck. Er kleidet sich ohne Geschmack. Er geht keiner regelmäßigen Beschäftigung nach und lebt lieber von Luft allein. Dessen ungeachtet ist er sehr pfiffig und hat äußerst geschickte Hände. Er ist ein Aufschneider, ein Schwätzer, der sich gern reden hört. Er erfindet Abenteuer, in denen er immer die Hauptrolle spielt, erzählt sie so, als hätte er sie tatsächlich erlebt. Auf diese Weise kommt er zu hervorragenden Beziehungen, zu zahlreichen und reizvollen Eroberungen, zu plötzlichen finanziellen Erfolgen. Niemand fällt auf diese Lügen herein, aber sie sind dazu angetan, meine Mutter in Wut zu versetzen. Vor versammelter Familie bezichtigt sie ihn, ein Taugenichts, Angeber, Lügenbold zu sein. Ich mag die Geschichten des Cousins. Sie erinnern mich an die von Großvater, nur sind sie noch ausgefallener. In dem Glauben, die Kritiker mundtot zu machen, nehme ich mir einmal die Freiheit zu bemerken, dass er mich an die Schriftsteller erinnert, deren Lektüre man mir empfiehlt. Genau wie sie lässt er seiner Fantasie freien Lauf und erfindet völlig frei von A bis Z eine Geschichte, deren Held er ist, um damit vielleicht früher erlittenes Leid oder die Erbärmlichkeit seines Lebens zu kompensieren. Ich bin jedenfalls erstaunt darüber, dass man ihm das Recht abspricht, nach eigenem Gutdünken zu lügen.
»Das ist ja vielleicht ein Vergleich«,
ruft meine Mutter völlig außer sich.
»Als ob es das Gleiche wäre. Dieses Kind hat wirklich skurrile Ideen.«
Trotzdem bleibe ich dabei. Verfechte die Richtigkeit meines Standpunktes. Diese ungewohnte Hartnäckigkeit lässt sie außer sich geraten vor Wut. Ich entgehe nur knapp einer Bestrafung.
»Abgesehen davon«,
fährt sie mich schließlich an,
»sind deine brillanten Schriftsteller so empfehlenswert wiederum auch nicht.«
»Warum verehrt man sie dann? Gibt man sie uns in der Schule zu lesen?« würde ich sie gern fragen. Aber ich sehe ein, dass es besser ist, nicht auf meinem Standpunkt zu beharren. Ich nehme mir fest vor, wenn ich einmal erwachsen bin, Geschichten voller Lügen zu schreiben, so wie die des Cousins. Dieser Nichtsnutz hat vielerlei Begabung. Er besitzt eine Blockflöte, auf der er mit Begeisterung kleine Volksmelodien spielt. Dieses Instrument schleppt er oft mit sich herum. Als er sieht, dass ich gern darauf spiele, bringt er mir die Grundbegriffe, die ersten Fingersätze bei. Schon bald bin ich imstande, Au clair de la lune und einige andere sehr einfache Melodien fehlerfrei zu spielen.
»Das machst du gut«, ermutigt er mich. »Aber es ist schade, dass du das mit der Musik nicht weiterverfolgst. Deine Eltern könnten dich auf dem Konservatorium anmelden oder dir zumindest Musikunterricht geben lassen. Das würde sie schon nicht ruinieren. Sie können es sich bestimmt leisten.«
Ich antworte ihm, dass sie meiner Meinung nach auf alles pfeifen, was für meine Schulleistungen ohne Belang ist. Wir lächeln uns in stillem Einvernehmen an. Trotz seiner zwergenhaften Gestalt legt der Cousin eine außergewöhnliche Gewandtheit an den Tag. Beim Dorffest ist er ein beliebter Kavalier. Gleichwohl hat er nie geheiratet. Vielleicht verurteilen ihn seine Hässlichkeit, seine Armut zum Junggesellendasein. Zum Spaß spielt er Fußball. Manchmal bringt er einen Ball mit, und trainiert mit mir auf einer Wiese, um mir Pässe, Schüsse und Dribblings beizubringen. Meine Ungeschicklichkeit macht ihn fassungslos.
»Du hast wirklich kein großes Talent, mein Armer. Was machst du denn zusammen mit deinen Freunden in der Pause? Mal sehen, ob du vielleicht ein besserer Torwart bist. Stell dich da zwischen die beiden Buchen. Ich werde ein paar Elfmeter aufs Tor schießen.«
Aber der riesige Ball jagt mir viel zu viel Angst ein, so dass ich ihm jedes Mal ausweiche. Schließlich hat er keine Lust mehr, bezeichnet mich als Angsthasen, beschimpft mich. Am liebsten würde ich heulen.
»Setz doch nicht so eine Leichenbittermine auf. Du bist auch nicht ungeschickter als andere auch. Es fehlt dir ganz einfach die Praxis. Abgesehen davon hast du kein Selbstvertrauen. Und da niemand das bei dir fördert...«
Er gibt mir einen Klaps auf den Rücken. Und er schafft es, dass ich schon bald wieder lächle. Wenigstens, wenn ich mit ihm zusammen bin, empfinde ich Zuversicht. Ich beschließe, ihn mir in Zukunft zum Vorbild zu nehmen. Verbotene Spiele. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Ich darf nicht mit den Kindern aus dem Haus oder dem Viertel im Schatten der Viaduktpfeiler spielen. Man erlaubt mir nicht, allein hinaus auf die Straße zu gehen. Es sei denn, ich gehe in die Messe oder man schickt mich die Zeitung kaufen. Und selbst dann wird sehr genau darauf geachtet, dass ich nicht zu lange fortbleibe. Es ist mir nicht gestattet, Spielkameraden mit nach Hause zu bringen. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass niemand eine mögliche Einladung von mir annehmen würde. Ebenso wenig werde ich eingeladen. Von diesen Dingen abgesehen genieße ich vollkommene Freiheit. Die Freiheit zu schweigen, meine Schularbeiten zu machen, anspruchsvolle Bücher zu lesen, meinen Eltern hinterherzulaufen wie ein Pudel, ihre Anordnungen zu befolgen. Meine Mutter kleidet mich von Kopf bis Fuß ein, wählt den Stoff meiner Anzüge aus. Sie hat immer ganz allein entschieden, was mir passt. Es wird geduldet, dass ich Züge oder Karten zeichne. Ebenso duldet man es, dass ich träume, wenn ich Lust darauf habe. Darauf verzichte ich nicht. Jedenfalls verachte ich die alltägliche Realität. Meine Eltern erzählen mir unaufhörlich, was für ein Glück ich habe. Ich glaube ihnen aufs Wort. Nur wenige Kinder können so oft vorbeifahrende Züge beobachten. Ängste. Ich fürchte die anderen. Ich verachte sie. Meine Tante, Großvater, den Cousin, den alten Pfarrer, den Zahnarzt und seine Assistentin nehme ich hiervon aus. Alle anderen Erwachsenen erfüllen mich mit Gleichgültigkeit, Verachtung, Widerwillen, Abscheu, Schrecken. Wenn ich die Zeitung kaufen gehe, senke ich den Kopf. Schleiche an den Hauswänden entlang, wage kaum, die Kassiererin anzusehen. Ich zittere vor den Lehrern, vor meinen Eltern. Wenn ich unter Menschen bin, schaue ich nach unten und bringe kein Wort heraus. Fragt man mich etwas, versagt mir die Stimme. Ich würde mich am liebsten in die Erde verkriechen. Bei meinen Altersgenossen ist es noch schlimmer. Sie behandeln mich wie ein Mädchen, verübeln es mir, dass ich immer Klassenbester, immer zu artig bin. Meine Leidenschaft für Züge, die ich offenbart habe, um mir so womöglich Freunde zu machen, ist dazu angetan, sie aus der Fassung zu bringen. Sie bevorzugen Fahrräder, Motorräder, Sportwagen. Bei Automarken, den Erfolgen der Asse, sind sie unschlagbar. Mir graut es vor Verbrennungsmotoren. Sie spielen ständig Fußball, veranstalten Ringwettkämpfe, erzählen sich anstößige Geschichten. Ich bleibe abseits, blass und bei Nichtigkeiten errötend. Man traut sich nicht, mir allzu offensichtlich böse mitzuspielen. Dass ich der Sohn eines Lehrers bin, macht mich hassenswert, schützt mich aber gleichzeitig. So stellt man mir kein Bein. So bleiben mir Faustschläge, Pfeilchen erspart. Gleichwohl muss ich ständig Anzüglichkeiten einstecken, die mich gegen meinen Willen in den väterlichen Schoß zurücktreiben, wo ich ersticke. Preisverleihung. Am Ende des Schuljahres erhalte ich in neuen Schuhen und mit einer neuen Krawatte, gewaschen und gekämmt, die offizielle Belohnung für meine hervorragende Arbeit, mein untadeliges Betragen. Ich heimse alle ersten Preise ein, außer im bewussten Fach. Im Schulhof, der zu diesem Anlass beflaggt ist, stimmt ein improvisierter Chor die abgedroschene Marseillaise an. Ein Greis im Gehrock langweilt die Anwesenden mit einer einschläfernden Rede. Dann werden die glücklichen Sieger aufgerufen. Als mein Name erklingt, steige ich aufs Podium. Würdevolle Herren beglückwünschen mich. Die Aufregung verhindert, dass ich auch nur eine einzige Silbe herausbringe. Dann überreicht man mir einen mit einer Schleife geschmückten Stoß Bücher. Mein schwächlicher Körper bricht unter der Last dieser Trophäen beinahe zusammen. Als ich die Stufen hinuntergehe, sinke ich fast in mich zusammen. Meine vergnügten Mitschüler brechen in schallendes Gelächter aus, als sie den intelligenten Affen taumeln sehen. Sie stoßen sich gegenseitig mit dem Ellbogen an, zeigen mit dem Finger auf mich. Aber meine seligen Eltern werfen sich unbeirrt in die Brust. »Er wird es zu etwas bringen, das können Sie mir glauben«, flüstert ihnen der Direktor zu. Diese vertrauliche Bemerkung lässt sie erstrahlen. Meine Mutter vergisst sich und gibt mir sogar einen Kuss. Einen Augenblick lang muss ich die spröde Berührung ihrer Lippen auf meiner Wange erdulden. Zum Glück findet die Feier nur einmal im Jahr statt. Zwei. Il scimunito mestiere di marito. Das dämliche Metier des Ehemanns. Herabfallendes Laub. Ich bin groß geworden. Ich bin erwachsen. Großvater ist schon vor einigen Jahren in einem heftigen Anfall von Delirium tremens gestorben. Kurz zuvor hatte er mir, wie versprochen, seinen alten Revolver vermacht. Im Magazin befinden sich nur noch zwei Kugeln. Auch der alte Pfarrer weilt nicht mehr unter den Lebenden. Meine Eltern haben nicht mehr lange gegenüber dem Viadukt gewohnt. Ein höheres Gehalt, striktes Sparen und kleine Erbschaften haben es ihnen ermöglicht, ihren Traum zu verwirklichen. Das Haus, in dem der Zahnarzt praktiziert, zu verlassen und in ein anständiges, sauberes, geschmackloses Haus zu ziehen, das mitten in einem Garten voller Blumen liegt. Meine Tante, die sich von meinem Onkel getrennt hat, lebt wieder allein. Wir sehen uns nur noch bei seltenen Anlässen, Beerdigungen zum Beispiel. Sie widersteht mit aller Kraft dem Zahn der Zeit. Ich finde sie immer noch jung und verführerisch. Mein Cousin hat sich sozusagen aus dem Staub gemacht. Man erzählt sich merkwürdige Geschichten über ihn. Auch über das, was er macht, sind skandalöse Gerüchte im Umlauf. Aber nichts von alledem ist mir jemals bestätigt worden. Großvater tot, Tante und Cousin aus den Augen verloren. Ich vermisse sie schmerzlich. Hinsichtlich meiner Tante und meines Cousins teilt meine Mutter nicht meine Betroffenheit. »Die hätten wir vom Hals«, hat sie nur gesagt. »Denen weine ich keine Träne nach.« Traum und Wirklichkeit. Meine vollkommene geistige Folgsamkeit hat mir alsbald die glänzendste Ausbildung, die angesehensten Abschlüsse beschert. Ich lehre in den überfüllten Hörsälen einer Lehranstalt mit einem altehrwürdigen Ruf. Ich behandle sehr viel weniger nützliche Themen als mein Vater in seinem Unterricht. Eine Sprache, eine Kultur, die vor 2000 Jahren ihre Blüte erlebten, die niemanden mehr interessieren, die niemand mehr versteht. Ich habe die Pflicht, ein paar alberne Artikel zu verfassen, eine Habilitationsschrift fertigzustellen, die in dieser kleinen Welt für großes Aufsehen sorgen soll. Von Zeit zu Zeit werde ich dazu eingeladen, an unsinnigen Konferenzen teilzunehmen. Komödie. Ich, der ich es verabscheue, das Wort zu ergreifen, öffentlich zu reden, bin fortwährend dazu gezwungen. Ich habe unsägliche Angst vor diesen Hunderten von Augenpaaren, die mich von den Rängen herab anstarren. Ich fühle mich eingekreist, verfolgt. Zu Beginn des Studienjahres ist mein Unbehagen auf dem Höhepunkt. Ich kann diese neuen Köpfe, all diese neuen Gesichter nicht ertragen. Die Angst verursacht mir Magenkrämpfe. Um mein Zittern zu verbergen, verbarrikadiere ich mich hinter Bücherstapeln, kippe einen Schnaps nach dem anderen in mich hinein, schlucke eine Beruhigungspille nach der anderen. Ich schlafe kaum. Ich schäme mich meiner. Ich hätte mein Leben so gern damit verbracht, Karten zu zeichnen, Züge zu lenken oder Vorsteher eines kleinen Bahnhofs auf dem Land zu sein. Stattdessen bin ich eingesperrt zwischen vier Wänden, das Ziel feindseliger Gestalten, die jedes meiner Worte beurteilen. In düsteren Bibliotheken entferne ich den Staub von alten, obskuren Werken, die für mich nicht von Bedeutung sind, mich vor Langeweile gähnen lassen, mir ständig aus den Händen zu fallen drohen. Meine Eltern sind sehr stolz auf das, was sie als meinen Erfolg bezeichnen. Ein anständiges Gehalt, eine Stellung, welche eines gewissen Ansehens nicht entbehrt. Was will man mehr? Sie sind glücklich, mich so gut erzogen, so ausgezeichnet auf das Leben vorbereitet zu haben. Qui bene amat, bene castigat. Mein Vater ist vor 1,5 Jahren an Krebs gestorben. Den Verlauf der Krankheit habe ich ungeduldig mitverfolgt und deren verhängnisvolles Ende nicht ohne Erleichterung aufgenommen. Anstatt ihn zu läutern, haben Alter und Ruhestand ihn verbittert. Da er keine Schüler und keinen Sohn mehr hatte, die vor ihm zitterten, hielt er sich an seiner Umwelt schadlos, wurde aggressiv, zänkisch, despotisch. Das Double seiner Frau. Obwohl ich eigentlich keine Lust dazu hatte, habe ich an seiner Beisetzung teilgenommen. Natürlich wollte er ein kirchliches Begräbnis. Meine Mutter lebt noch. Sie ist alt, wegen ihres Rheumas so gut wie gelähmt. Da sie die Einsamkeit nicht ertrug und außerstande war, allein zurechtzukommen, habe ich sie einem Altenheim anvertraut, das 20 Kilometer von meinem Geburtsort entfernt liegt. Zahlreiche Behördengänge waren nötig, um ihr einen Platz zu beschaffen. Ich besuche sie nur einmal im Jahr an Allerheiligen. Bei dieser Gelegenheit stelle ich einen Topf Chrysanthemen auf das Grab meines Vaters. Um meine seltenen Besuche zu rechtfertigen, schiebe ich die Entfernung meine beruflichen Verpflichtungen vor. Sie durchschaut die Sache, und sie wirft mir vorwurfsvolle, vernichtende Blicke zu. Was sollten wir uns zu sagen haben? Wenn es wenigstens noch wie früher die vorbeifahrenden Züge zu sehen gäbe. Ich warte auf ihren Tod. Ich hoffe, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Ich vermute, dass ich endlich frei sein werde, wenn sie beide tot sind. Aber das ist sicher nur eine trügerische Hoffnung. Waisen wissen nicht um ihr Glück. Ein Telegramm aus der Provinz setzt mich von der plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes meiner Mutter in Kenntnis. Sie ist unglücklich gefallen, so dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Sie verlangt nach mir, so scheint es. Ich fühle mich verpflichtet, hinzufahren. Innerlich fluchend nehme ich den Montagmorgen-Schnellzug. Ein Taxi bringt mich an Ort und Stelle. Das feudale Landhaus steht auf einer Anhöhe mitten in einem schönen Park. Genau an der Stelle, wo sich einst ein während der Revolution zerstörtes Schloss befand, dessen Schlossgraben noch zu sehen ist. Meine Mutter hat das Glück, ihr Zimmer allein zu bewohnen. Ich finde, sie ist gealtert, verrunzelt, geschrumpft. Man hat sie mit ihrem Gipsbein in einen Rollstuhl gesetzt. Da die Krankenschwester zugegen ist, überwinde ich mich, ihr meine Lippen auf die Stirn zu drücken. Man rät mir nachdrücklich, mit ihr draußen einen Spaziergang zu machen. Zweifellos ein gutes Mittel, sie sich für einige Zeit vom Hals zu schaffen. Sie werden sehen, wie sehr ihr die frische Luft gut tut. Es ist so ein schöner Tag heute. So können sie auch ein wenig miteinander plaudern. Sie kann zwar fast nicht mehr sprechen, aber sie versteht alles. Sie werden ihr viel zu erzählen haben nach so langer Zeit. Sohn und Mutter, wie schön. Sie hat sich sehr nach Ihnen gesehnt.
Ich mich auch nach ihr, höre ich mich antworten. Ich schiebe das Vehikel, ohne die Zähne auseinanderzubringen. Ich lenke es in Richtung der abgelegensten Alleen des Anwesens nahe der Umfassungsmauer. Ich versichere mich, dass niemand in der Nähe ist, der uns überraschen kann. Dann halte ich an, stelle mich vor sie und herrsche sie triumphierend an. Krüppel, Stumme, jetzt bist du mir ausgeliefert. So wird Gleiches mit Gleichem vergolten. Ich beschimpfe sie mit den bösartigsten und unflätigsten Wörtern. Sie gibt keinen Laut von sich. Lediglich eine leichte Röte steigt ihr in die Wangen. Dreimal hintereinander ohrfeige ich sie mit voller Kraft. Sie starrt mich weiterhin mit ihren harten und kalten Augen an. Dann kennt meine Wut keine Grenzen mehr. Ich schlage ihr ins Gesicht, auf die Arme, in den Bauch, überall hin. Ich traktiere sie mit Faustschlägen und Fußtritten. Ich reiße so fest an ihrem Gips, dass ihr fast kaputt geht. Schließlich treten ihr Tränen in die Augen. Ein noch brutalerer Schlag entlockt ihr ein langes Stöhnen. Ich grinse höhnisch. Glaubst du vielleicht, ich würde Mitleid mit dir haben? Wer hätte das gedacht, nicht wahr? Traue keinen allzu artigen Kindern. Mit dem festen Vorsatz, ihr keine Ruhepause zu gönnen, drehe ich den Rollstuhl herum und schiebe ihn rüde in die entgegengesetzte Richtung. Ich gehe am Hauptgebäude vorbei in Richtung Westen, wo der Abhang steiler ist. An der geeigneten Stelle angekommen, warte ich so lange, bis niemand mehr zu sehen ist. Dann öffne ich den Sicherheitsgurt, der sie hält, löse die Bremsen und stoße die Räder heftig an, die allmählich immer schneller ins Rollen geraten. Am Ende der Allee befindet sich ein Mäuerchen, das den tiefen Graben des alten Schlosses überragt, in dem jetzt dornige Sträucher wachsen. Wie konnte man nur nicht daran denken, ihn zuzuschütten, um etwaige Unfälle der Heimbewohner zu vermeiden? Durch die Gewalt des Aufpralls wird meine Mutter in hohem Bogen aus ihrem Rollstuhl herausgeschleudert. Ich tue so, als würde ich ihr hinterherlaufen. Laut schreiend rufe ich das Personal herbei. Man ist sofort zur Stelle. Eine Leiter, eine Bahre werden herangeschafft. Ich stoße pathetische Schreie aus. Der durch das immer lauter werdende Geschrei alarmierte Direktor kümmert sich persönlich darum, die Schaulustigen zurückzudrängen und die Rettungsmaßnahmen zu leiten. Zunächst scheint er sehr aufgebracht, befragt mich schonungslos, behandelt mich grob. Als er meine tiefe Verzweiflung, meine aufrichtige Reue erkennt, wird er umgänglicher. »Nun beruhigen Sie sich, armer Freund, wir wissen ja, dass Sie nichts dafür können. Es handelt sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das ist Schicksal.« Und er lässt seine Wut an der Krankenschwester aus, die ihre Patientin einem so ungeschickten Menschen wie mir anvertraut hat. Besagte Krankenschwester wirft mir verstohlen argwöhnische Blicke zu. 4 Stunden später erteilt man mir die Erlaubnis, meine Mutter in ihrem Zimmer zu sehen. Man hat sie in bedauernswertem Zustand aus dem Graben geholt. Ihr blutiges und fürchterlich geschwollenes Gesicht ist mit einem dicken Verband umhüllt. Die Dornen mussten einer nach dem anderen mit einer Pinzette entfernt werden. Sie scheint kaum zu atmen. »Was für ein Unfall«, flüstert mir der Arzt zu. »Das Dornengestrüpp hat ihr schwere Verletzungen beigebracht, ihr aber gleichzeitig das Leben gerettet. Es hat den Aufprall abgefedert. Kein Bruch, nichts.« Ich schlucke schwer. »Sie glauben also, dass sie sich wieder erholt?« Er macht eine Geste resignierter Hilflosigkeit. »Das habe ich damit leider nicht gesagt. Rein körperlich hat sie alles ziemlich gut überstanden, aber ein solcher Schock in ihrem Alter, in ihrem Zustand, nein, das wäre ein wahres Wunder.« Mit einem Mal atme ich freier. »Und leidet sie?« »Um ehrlich zu sein, ich fürchte ja. Sie scheint noch bei vollem Bewusstsein zu sein.« Ich stoße einen tiefen Seufzer aus.
Spätabends bietet man mir an, mich doch auf einem Gästebett in ihrem Zimmer ein wenig auszuruhen. Ich willige begeistert ein. In dieser Nacht schlafe ich an ihrer Seite den Schlaf der Gerechten. Am Morgen sind die Einschätzungen pessimistisch. Die Untersuchungsergebnisse sind niederschmetternd. Ich beschließe, das Ende an Ort und Stelle abzuwarten. Telefoniere mit dem Dekan, um mein Fehlen zu entschuldigen. Gegen 11 Uhr nimmt mich die Krankenschwester zur Seite. Sie hat es geschafft, mir ein paar Worte ins Ohr zu flüstern. Ich habe absichtlich herausgehört. Sie hat es mehrmals wiederholt. Ich tue so, als verstünde ich nicht, was sie mir damit sagen will. Außerdem bezweifle ich, dass meine Mutter hat sprechen können. So etwas würde meine Mutter nie sagen. So eine liebe Frau. Sie muss vollkommen verwirrt sein. Eine so intelligente, in jeder Hinsicht bemerkenswerte Frau. Was für ein trauriges Ende. In der darauffolgenden Nacht stirbt meine Mutter. Ich bleibe bis zum letzten Augenblick an ihrem Bett. Ich muss noch einige Tage bleiben, um alle notwendigen Formalitäten zu erledigen. Nichts als verlorene Zeit. Herausgeschmissenes Geld. Sie hat mir das Leben bis zum Ende vergiftet. Ich entscheide mich für den billigsten Sarg aus unbehandeltem Holz. Keine Todesanzeige, keine Blumen oder Kränze. Sie wollte ein kirchliches Begräbnis, eine Beisetzung an der Seite ihres Mannes. Ich entscheide mich für eine schlichte Trauerfeier ohne Priester mit anschließender Einäscherung und Zerstreuung der Asche in alle Winde. Die Angestellten des Bestattungsunternehmens verlassen für einige Minuten den kleinen gewölbten Raum, der als Leichenhalle dient, um mir die Möglichkeit zu geben, mit ihr allein zu sein. Durch die hohen vergitterten Fenster dringt das matte Aprillicht ein. Ein letztes Mal betrachte ich das verhasste Gesicht. Man hat es gewaschen, um die Spuren so gut wie möglich zu beseitigen. Aber in dem offenen Sarg gleicht sie mit ihrer vertrockneten, rissigen, furchigen Haut einer grauenerregenden Mumie, die immer noch imstande ist, Schaden anzurichten. Wie ich sie so verändert und gleichzeitig dieselbe vor mir sehe, dieses ruhige, entspannte, undurchdringliche, beinahe unschuldige Gesicht betrachte, packt mich wieder die Wut. Ich fixiere eine wunderschöne rote Rose, die man ihr anstelle eines Rosenkranzes oder eines Kruzifixes zwischen die Hände gelegt hat. Ich reiße sie ihr weg, zerrupfe sie wild, zertrete die Blütenblätter. Als die Totengräber zurückkommen, um den Sargdeckel zu verschließen, lege ich kurz dar, dass sie Blumen immer verabscheut hat. Im Abseits. Meine Arbeitssituation bleibt unsicher. Ich bin noch zu jung, um eine feste Stelle zu bekommen. Das Umfeld, in dem ich arbeite, ist geprägt von versteckten Rivalitäten. Hier gedeihen heftige Spannungen, unversöhnliche Feindschaften. Es empfiehlt sich, einem Clan anzugehören, um sich Unterstützung zu sichern. Vai soli. Die meisten meiner Kollegen hassen mich, auch wenn sie eine heuchlerische Freundlichkeit vortäuschen. H, M, R und T jedoch verachten mich ganz offen, lassen keine Gelegenheit aus, mich zu demütigen. Da ich es auch im Bewusstsein für die bestehenden Hierarchien nicht der Mühe wert halte, darauf einzugehen, verstärken sie ihre Angriffe noch, setzen die schlimmsten Gerüchte über mich in Umlauf. Ohne dies unternehme ich nichts, um meine Lage zu verbessern, um mir die Unparteiischen oder Gemäßigten gewogen zu machen. Ich grüße kaum, richte an niemanden das Wort, antworte einsilbig. Ich verstecke meine Verlegenheit und meine unüberwindliche Schüchternheit hinter der Maske der Überheblichkeit, die dazu angetan ist, dass man mich hasst. Man hält mich für unerträglich hochmütig und arrogant. Ich nehme an keiner Sitzung teil und bin bei keiner Feierlichkeit zugegen. Ich habe Wind davon bekommen, dass man mir den Spitznamen Grobian oder Herr Werwolf gegeben hat. Der Dekan. Unser verehrter Meister, unser oberster Vorgesetzter, der Pontifex unseres erhabenen Fachs, erfreut sich internationalen Ansehens. Er sieht aus wie ein Schlemmer, hat einen Schmerbauch, die salbungsvollen Allüren eines Kardinals oder Prokonsuls. Sobald er, ob in Fleisch und Blut oder auf dem Bildschirm, auftaucht, erliegt man dem Zauber seiner samtenen Stimme. Niemand beherrscht wie er die Kunst der Verführung. Er ist, so scheint es, ein geiler Bock. Ich bin ihm schon immer auf die Nerven gefallen. Anfangs brachte er mir noch ein gewisses Wohlwollen entgegen, da er vielleicht hoffte, in mir einen ergebenen Jünger zu finden. Er musste seine Illusion schnell aufgeben. Zunächst warf er mir unausgesprochen mein kapriziöses Verhalten, meine zu langen Haare vor. Jetzt beschuldigt er mich, meine Arbeit zu vernachlässigen, skurrile Ansichten zu verbreiten, mich jeder Integration zu verweigern. Kurz gesagt, ein Sonderling zu sein, mich nicht wie alle anderen verhalten zu wollen. Seit einiger Zeit hält er, sobald er mir begegnet, seine Schnüfflernase ganz nah an meinen Mund, so als würde er meinen Atem riechen wollen. Zweifellos hat man sich beeilt, ihm zu offenbaren, dass ich mehr und mehr Hochprozentiges trinke. Ich kann mir den Rachen noch so gut ausspülen und Mundsprays benutzen. Einen alten Fuchs seiner Gattung täuscht man nicht. Mit Schrecken spüre ich den Tag nahen, an dem er meine Trinkerei öffentlich anprangert. Er ist einflussreich. Alle schenken ihm Gehör. Die wechselnden Minister holen seinen Rat, seine Zustimmung ein. Wenn er mein Fell will, dann bekommt er es auch. Heute hat er mich in sein großes, getäfeltes Arbeitszimmer zitiert, das zur Kapelle hin liegt und nach Bonawachs riecht. Als ich ihm gegenüberstehe, bin ich verlegen, nestle nervös an den Enden meines Blousons.
Aber, mein Freund, ich will Sie doch nicht fressen.
Haben Sie keine Sorge und treten Sie näher. Ich muss mit Ihnen reden. Bitte setzen Sie sich doch. Bitte machen Sie es sich doch auf Ihrem Stuhl bequem. Entspannen Sie sich. Wie Sie wissen, bin ich Ihnen gewogen. Ich empfinde eine aufrichtige Zuneigung für Sie. Ich habe Ihrer Berufung zugestimmt und Sie anfangs gefördert. Als man Sie unberechtigterweise angriff, war ich, das dürfen Sie mir glauben, der Erste, der für Sie eintrat. Verstehen Sie mich recht. Ich rede von Mann zu Mann mit Ihnen, oder besser, von Vater zu Sohn. Warum sind Sie nur so halsstarrig? Sie geben sich kein bisschen Mühe. Wenn Sie so weitermachen, bekommen Sie noch Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten. Glauben Sie mir. Wir sind hier schließlich eine große Familie und verlangen nicht mehr, als Sie bei uns aufzunehmen. Warum widersetzen Sie sich unserer Aufforderung? Ein so begabter, so brillanter junger Mann wie Sie, Spross einer Schule, der angehört zu haben, ich mich rühme. Ihre Anfänge waren so verheißungsvoll, Ihr Werdegang fast makellos. Was könnten Sie nicht noch alles erreichen? Was für eine Karriere hätten Sie vor sich, wenn Sie es nur wollten? Schon bald würde ein Lehrstuhl auf Sie warten. Zuerst in der Provinz, dann in Paris. Vielleicht das Collège de France, das Ordensband der Palme Akademique und am Ende vielleicht sogar ein Sitz im Institut de France. Ich flehe Sie an, mein Lieber, halten Sie, was Sie versprochen haben. Denken Sie an Ihre verehrten Eltern. Ich bin mir sicher, Sie machen sich Sorgen um Sie. Die Hoffnung einer Mutter ist etwas Heiliges. Enttäuschen Sie sie nicht. Wenn dieser alte Idiot glaubt, mich mit seiner aufgeblasenen Rhetorik weich zu machen, dann kennt er mich aber schlecht. Eine gute Dressur. Ich erinnere mich an die Geschichte des Hundes Ricky, die Großvater lauthals lachend erzählte. Ricky war ein junger Hund, den ein ihm bekannter Bauer angefangen hatte, für die Jagd abzurichten. Obwohl er nicht reinrassig war, zeigte er gute Anlagen, die auf eine vielversprechende Zukunft als Jagdhund hindeuteten. Sein Herrchen hatte sich für seine Abrichtung ausgedacht, ein altes, zu einer Kugel zusammengerolltes Paar grauer Socken weit und schrittweise immer weiter wegzuwerfen. Jeder Tag brachte weitere Fortschritte. Auf das entsprechende Zeichen hin schoss Ricky mit einem Satz los und brachte sie, mochten sie auch noch so gut versteckt sein, beinahe unverzüglich wieder zurück. Es war herrlich, ihm zuzusehen. Unser Hund war sicherlich der beste Sockenapportierer der Welt. Darauf war man sehr stolz. Der Tag der Jagderöffnung ist da. Herrchen sieht schon seine prallgefüllte Umhängetasche vor sich. Aber ach, beim ersten Gewehrschuss, überstürzte Flucht des Hundes, Schwanz zwischen die Beine, Heulen und Zittern am ganzen Leib. Armes Tier, was für eine Feuertaufe. Ricky wäre beinahe vor Angst gestorben. Er ist nie mehr wieder auf die Jagd gegangen. Kabale. Seit Vorlesungsbeginn im Oktober ist ein echtes Komplott geschmiedet worden. Alle haben sich gegen mich verschworen. Der Dekan, meine Kollegen, die Sekretärinnen bis hin zum Hilfspersonal. Mir begegnen fortwährend verhasste Blicke, Getusche, hämisches Lächeln. Auch die Studenten sind mit von der Partie. Ich vermute, sie übernehmen Spitzeldienste für die Verwaltung, überschwemmen ihre Büros mit bitteren Nörgeleien. Ich fürchte, dass sogar ihre Eltern auf dem Laufenden gehalten werden. Ich bin das schwarze Schaf der Fakultät, das Gespött der universitären Welt. Lediglich F. und ein paar Sonderlinge wagen es noch, für mich Partei zu ergreifen. Stundenlang sitze ich niedergeschlagen, deprimiert bei mir zu Hause. Wenn sich die Situation noch weiter verschlimmert, was soll denn aus mir werden? Ich werde bald keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Ich stoße bei den anderen an wie das Insekt gegen die Wand des Glases, in dem es gefangen ist. Trotz der Schlaftabletten schlafe ich fast überhaupt nicht mehr. In diesen nie enden wollenden, durchwachten Nächten überkommen mich häufig heftige Rachegedanken. Das Herz klopft in meiner Brust. Mein Gehirn fängt Feuer, arbeitet mit rasender Geschwindigkeit. Ich habe, wie soll ich sagen, das Gefühl, unmittelbar vor einer Implosion zu stehen. Würgeengel. Seit einigen Jahren bin ich in der extremistischen Partei aktiv. Bereits in sehr jungen Jahren fühlte ich mich von ihrer harten, gnadenlosen Linie angezogen. Zunächst hat man mir unbedeutende Aufgaben übertragen. Sehr bald schon aber habe ich durch meine Sachkenntnis, meine makellose Überzeugung, die gewissenhafte und geradezu fanatische Sorgfalt, die ich bei allem, was ich tue, an den Tag lege, auf mich aufmerksam gemacht. Ich habe Erstaunen, allgemeine Bewunderung erregt. Man hat mich dem obersten Führer der Partei vorgestellt, der mich mit einem herzlichen und entschlossenen Händedruck beglückwünscht hat. »Männer wie Sie sind es, die ich brauche«, hat er zu mir gesagt. Er nimmt mich unter seine Fittiche, vertraut mir einen sehr verantwortungsvollen Posten in seinem Schatten an. Hier vollbringe ich wahre Wunder. Ich lerne sogar, ohne Scheu vor einer großen Zuhörerschaft zu sprechen. Nachdem alle Hemmungen vergessen sind, entdecke ich mit Erstaunen, dass ich über Rednertalent verfüge. Von da an bin ich so richtig in Fahrt. Nichts kann mich mehr aufhalten. Als unser innig geliebter Führer stirbt, behalte ich mir die Organisation der Beisetzungsfeierlichkeiten vor. Die höchsten Gremien der Partei bestimmen mich im Anschluss an einige interne Auseinandersetzungen als seinen Nachfolger. Meine Jugend, mein Fanatismus machen mich in der Öffentlichkeit schnell bekannt. Man respektiert, man fürchtet mich. Im Eiltempo erklimme ich die Stufenleiter der Politikerlaufbahn. Erst bin ich Bürgermeister, dann Abgeordneter. Die Wirtschaftslage ist uns behilflich. Die Krise, die das ganze Land in Verwirrung stürzt, die sich überall ausbreitende Korruption, die Sehnsucht nach einem neuen und unbescholtenen Mann, die furchtbaren Enttäuschungen der verbitterten Menschen aller politischen Richtungen sichern mir bei der Präsidentschaftswahl einen so unerwarteten wie aufsehenerregenden Stimmenanteil. Sobald ich an der Macht bin, rufe ich den Ausnahmezustand aus. Endlich wird Ordnung herrschen. Ich errichte eine unbarmherzige Diktatur.
Sämtliche bürgerlichen Freiheitsrechte werden für unbestimmte Zeit außer Kraft gesetzt. Die Stadien füllen sich bis zum Rand mit jeder Art von Systemgegnern. Man lässt sie langsam verhungern, erfrieren, verdursten. Während ihres langen Todeskampfes erleiden sie 1000 Misshandlungen. Ich befehle meiner Privatarmee, meine Mutter, den Dekan, H, M, R, T und ihre Familie sowie viele andere mehr im Morgengrauen bei sich zu Hause festzunehmen. Ich gehe alle Buchstaben des Alphabets durch. Sie werden schonungslos im Hof des Palastes zusammengetrieben. Dann erscheine ich, ein Lächeln auf den Lippen, auf dem Balkon. Ich feixe. Sie kennen den Grund, der Sie hier zusammenführt, vermute ich. Unterwürfig halten sie den Kopf gesenkt. Nicht einer wagt es, mich anzublicken. Ich lasse die Frauen und Kinder aus dem Glied treten. Auf meinen Befehl hin vergewaltigen meine jubelnden Scheusale die Kinder vor den Augen ihrer Eltern, die Frauen vor den Augen ihrer Männer. Die Lumpen genießen es voll und ganz. Ihr Eifer erwärmt mir das Herz. Meiner Mutter behalte ich eine Sonderbehandlung vor. Meine ganze betrunkene Soldateska fügt ihr die letzten Schmähungen zu, nimmt sie um die Wette von vorn, von hinten, durch den Mund. Sie überschütten sie mit Urin und Exkrementen. Im Anschluss daran wird sie wie ein Schüreisen auf einem glühend heißen Metallpfahl aufgespießt. Sie stirbt unter fürchterlichen Qualen. Zwei Schritte von ihr entfernt genieße ich in meinem Sessel jede Zuckung ihres Todeskampfes. Später lasse ich mir in herrlicher Lage auf einem unzugänglichen Berg innerhalb weniger Monate meinen Adlerhorst bauen, von wo aus ich das gesamte Universum mit meinem Blick durchmesse. Nichts widersteht meinem Zorn. Alle erzittern und katzbuckeln vor mir. Ausländische Berühmtheiten suchen um eine Zusammenkunft mit mir nach. Sie mustern mich neugierig und reisen vollkommen überzeugt wieder ab, stimmen einen Lobgesang auf mich an. Große Frauen begehen Niederträchtigkeiten, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, es sich in meinem Bett bequem zu machen. Ich verstärke die außenpolitischen Provokationen und betreibe gleichzeitig eine hemmungslose Rüstungspolitik. Meine überspitzten Forderungen versetzen die politischen Führungen in Aufregung, setzen die herrschenden Spielregeln außer Kraft. Durch mich verschärfen sich die internationalen Spannungen innerhalb weniger Jahre dramatisch. Durch die von mir betriebene dauernde Eskalationspolitik, meine absolute Kompromisslosigkeit, wird die Lage schließlich hochexplosiv. Schon bald wird der Dritte Weltkrieg erklärt. In meinem luxuriösen gepanzerten Wagen lasse ich mich ins Hauptquartier fahren. Der Generalstabschef, ein dickleibiger Satrap in leuchtend roter Uniform und mit Orden übersäter Brust, setzt sich vergeblich dafür ein, Besonnenheit zu bewahren. Er lässt nicht locker, bittet mich flehentlich, redet mir zu, das Nicht-Wieder-Gut-Machende zu vermeiden. Ich beschimpfe ihn als Waschlappen, stoße ihn brutal weg. Ich verschließe hinter mir die Türen des unterirdischen Bunkers, fahre mit dem riesigen Aufzug hinunter. Als ich dann allein im Kommandostand bin, wähle ich den Geheimcode. Anschließend drücke ich triumphierend und ohne eine Sekunde zu zögern den roten Knopf. Das Nicht-Wieder-Gut-Zumachende wird eintreten. In den darauffolgenden Stunden wird jedes menschliche Leben wie mit einem Federstrich von der Erdoberfläche getilgt. Jedes menschliche Leben, ausgenommen mein eigenes. Ich richte mich inmitten meiner reichlich vorhandenen Lebensmittelvorräte gemütlich ein und koste nach all den Jahren voller Erniedrigungen meine Rache aus. Es kommt der Tag, an dem ich meine, gefahrlos meinen Bunker verlassen zu können. Die atomare Strahlung muss abgeklungen sein. Überall bietet sich mir eine Mondlandschaft dar. Vollkommene Stille herrscht. Die menschenleere Hauptstadt liegt unter einer milchigen Dunstschicht, die das Sonnenlicht verschleiert. Nun bin ich also allein auf der Welt. Der letzte Mensch. Endlich brauche ich mich vor nichts mehr zu fürchten. Ich beeile mich, meine größten Verlangen zu befriedigen, meine verrücktesten Träume zu verwirklichen. Im Museum nehme ich Monets Gemälde »Bahnhof Saint-Lazare« und einige andere Meisterwerke mit Eisenbahnmotiven von der Wand. Ich bringe sie an einem Ehrenplatz über meiner elektrischen Modelleisenbahn im Wohnzimmer meiner Zwei-Zimmer-Wohnung an. Ich gehe in wissenschaftliche Bibliotheken und Spezialbuchhandlungen, um alle wertvollen, von angesehenen Künstlern illustrierten Ausgaben von Solas Eisenbahnroman »Die Bestie im Menschen« zusammenzutragen. Auch die bringe ich zu mir nach Hause. Ich raffe alle verfügbaren Aufnahmen von Pacific 231, von der zweiten Bachianer Brasileira und alle Schallplatten mit entsprechender Geräuschkulisse zusammen. Vor allem aber kann ich mir endlich meinen verrücktesten Wunsch erfüllen. Im Lokschuppen eines nahegelegenen Außenbezirks lerne ich, eine kleine Diesellokomotive zu fahren. Sobald ich weiß, wie man sie handhabt, stelle ich die Weichen und leite sie über stillgelegte Gleise, die man noch nicht entfernt hat. Wie viel Kilometer ich so bewältigen kann. Mir stehen Wochen, Monate des Glücks bevor. Wenn ich Tunnel durchfahre, kreische ich vor Freude. Fortschritt. Mit jedem Tag ist mir die Welt mehr zuwider. Das Unvorstellbare ist eingetreten. Die wundervollen Dampfloks sind von den faden Dieselloks, den unheilvollen Elektroloks, verdrängt worden. Aseptisches Universum. Wo ist der beißende Rauch von früher geblieben? Wo der herrliche Ruß, der einem die Haut verschmutzte? Wunderbare Monster, was ist aus euch geworden? Ein paar pietätvolle Hände polieren die letzten Exemplare in den Museen. Von Zeit zu Zeit holt man sie für die Dauer eines Films, eines Ausflugs für Liebhaber heraus. Die jungen Leute drängen sich, um diese Dinosaurier der Technik zu bewundern. Aber dem sachkundigen Erwachsenen bleibt nur die Nostalgie. Man müsste weit reisen, bis nach Indien oder China. Aber selbst dort verurteilt der abscheuliche Fortschritt, sie dazu zu verschwinden. Die Galgenfrist währt mehr oder weniger lang, sonst nichts. Bei den Menschen ist das Schlimmste immer ganz gewiss. Ich höre die Nachrichten des Tages im Radio. Ich höre, wie der Staatschef erklärt: »Liebe Mitbürger, verzweifeln Sie nicht! Das Ende des Tunnels ist in Sicht!« Großer Gott, ich werde das Gerät nie mehr einschalten. Der eigene Weg. Ich onaniere fast täglich, genauso wie mein Vater. Ich nehme die gleiche Stellung ein wie er. Ich führe die gleichen Bewegungen aus. Aber ich benutze Fotos von Lokomotiven. Spezialzeitschriften gibt es genügend. Und wenn ich sie kaufe, brauche ich nicht rot zu werden. Abgesehen davon habe ich sie fast alle abonniert. Ich besitze auch teure Bücher, alte Plakate. Zum Vorspiel blättere ich mit einer Hand in »Die Bestie im Menschen«. Oh, geliebte Lisson, wie ich dich bewundere. Sobald ich stark genug erregt bin, lege ich auf meinem alten Plattenspieler eine Schallplatte mit Hintergrundgeräuschen auf. Oder besser noch, Honegger, Villa-Lobosch. Dann komme ich sehr schnell. Im Kino schaue ich mir immer und immer wieder Hitchcocks Film »Der unsichtbare Dritte« an. An der langen, sehr langen Szene im Chicago-Express kann ich mich einfach nichts erzählen. Die charmante Blondine umfasst unter dem Vorwand, dass ich ihr Feuer gebe, mein Handgelenk und entfacht in mir die wilde Glut. Nach dem Essen gehe ich zu ihr in den Schlafwagen. Ich mache meine Hose nass, verlasse den Saal. Das Ende des Films ist mir gleichgültig. Manchmal träume ich von Bordellen aus früherer Zeit. Ein besonderer Raum war die Nachbildung eines Schlafwagenabteils des berühmten, nur aus Schlafwagen bestehenden Tron Bleu. Ein komplizierter Mechanismus imitierte das Rumpeln, die Erschütterungen. Gern hätte ich dort meine Tage und Nächte verbracht, ob allein oder in Gesellschaft. Damals verstand man es wenigstens zu leben. Ich reise so oft wie möglich mit dem Zug. Die Ferien bieten mir hierzu Gelegenheit, aber auch Kolloquien in der Provinz oder im Ausland. Wenn mir gegenüber eine Frau sitzt, die mir gefällt, tue ich so, als würde ich tief versunken die Landschaft betrachten, um in der Scheibe, in aller Ruhe und ohne Risiko, das Spiegelbild ihres Gesichts, ihrer Brust, ihrer Taille zu bestaunen. Ich wähle die langsamsten Fahrtstrecken, die ältesten Wagen aus. Wie die Pest vermeide ich jene allerneueste Abscheulichkeit, von der man uns bis zum Überdruss erzählt, die die entlegensten Gegenden zu einem nahegelegenen Außenbezirk der Hauptstadt macht und die verdummte Masse des erhabenen Vergnügens beraubt, langsam zu hasten. Besonders schätze ich die Liegewagen. Ich richte mich immer oben ein, beobachte die Liege direkt neben oder diejenigen unter mir. Von oben herab erspähe ich Menschen beim Ausziehen, erkenne Formen, nackte Körperteile, erhasche manchmal ein Lächeln. Begünstigt durch diese hitzige Atmosphäre habe ich hier meine härtesten, langanhaltenden Erektionen. Ich wichse wie ein Wahnsinniger. Einsame Freuden. Ich habe sehr, sehr lange nach einer Wohnung gesucht, die meinen Vorstellungen entspricht. Zuerst hatte ich ein Apartment mit Blick auf die Gleise eines großen Bahnhofs gemietet, aber bald schon habe ich den elektrischen Fahrbetrieb nicht mehr tragen können. Meine finanzielle Situation erlaubte es mir, etwas zu kaufen. Nach langem Suchen fand ich, was ich suchte. Eine bescheidene Zwei-Zimmer-Wohnung gleich an der Ringlinie. Mein Traum, mein Paradies. Die verschwundenen Triebwagen können mich hier zwar nicht mehr in den Schlaf wiegen, aber es bereitet mir keinerlei Mühe, die Illusion wieder aufleben zu lassen. Als einzigen Wandschmuck dulde ich einige Reproduktionen meiner impressionistischen Lieblingsgemälde. Im Wohnzimmer habe ich eine große Modelleisenbahn aufgebaut, auf die ich sehr stolz bin. Auf einer rechtwinkligen Platte, die auf dem Teppichboden liegt, füllt sie den gesamten Raum aus. Ich verzichte lieber auf ein Sofa. Zu mir kommt sowieso niemand. Und das andere Zimmer reicht mir zum Schlafen und Arbeiten. Meine Modelleisenbahn ist wunderschön. Sie hat mich ein Vermögen gekostet. Ich richte mich finanziell zugrunde, weil ich sie ständig vergrößere. Ich habe mich für die kleinste Spurbreite entschieden, um mehr Gleise zur Verfügung zu haben. Überall ferngesteuerte Bahnübergänge und Weichen. Ich besitze 2 Bahnhöfe, einen Stadt- und einen Landbahnhof, 5 Tunnel, 3 Viadukte. Das alles zusammenzubauen hat mich unendlich viel Geduld gekostet. 4 Vollzüge können gleichzeitig verkehren, 2 Güter- und 2 Reisezüge. Sie sind zwangsläufig elektrobetrieben. Ich akzeptiere das als ein notwendiges Übel. Ich habe es mir allerdings zur Regel gemacht, ausschließlich Nachbildungen von ausgemusterten Waggons und Dampfloks zu dulden. Verzierungen sind mir gleichgültig. Es gibt keine präzisen Ortsangaben, nicht den Versuch, ein Idyll zu erschaffen. Keine Bäume, keine Weiden, Wege, Straßen. Kein Tier. Und erst recht kein Mensch. Ich bemühe mich nicht, die platte und hässliche Wirklichkeit zu imitieren. Ich schaffe mir mein eigenes Universum. Eine klare, stilisierte, geometrische Welt. Auf einem Kissen sitzend steuere ich von meinem Befehlsstand aus diesen Mikrokosmos, in dem das Unvorhersehbare keinen Platz hat. Jede Bewegung ist geplant, bis ins kleinste Detail durchdacht. Es gibt keinerlei Zwischenfälle. Ich habe alles fest im Griff. Bei einem Trödler habe ich eine Schirmmütze mit 5 Sternen in tadellosem Zustand aufgetrieben. Stolz setze ich sie auf, sobald ich meine Funktion übernehme. Im Schnitt 2-mal pro Tag für mindestens 3 Stunden. In meinen Regalen befindet sich eine beeindruckende Sammlung von sowohl aktuellen als auch veralteten Landkarten. Ich hege eine besondere Vorliebe für solche in möglichst großem Maßstab, die aufgrund ihrer Genauigkeit auch die verborgensten Geheimnisse der Landschaft offenbaren. Auf ihnen suche ich nach der Trasse von Linien, die außer Betrieb sind. Selbst auf den allerneuesten Ausgaben vermag mein geübtes Auge, sie ausfindig zu machen. Brücken, Viadukte, Bahndämme, überflüssige Schneisen zeichnen das imaginäre Planung nach. Auch bereitet es mir großes Vergnügen, stillgelegte Bahnhöfe ausfindig zu machen. Wenn ich mir nicht sicher bin, brauche ich nur eine ältere Ausgabe zur Hand zu nehmen und sie mit der neueren zu vergleichen. Aber dieser zu einfache Notbehelf ist mir zuwider. Ich gehe regelmäßig zu solchen Bouquinisten und Buchhändlern, von denen ich weiß, dass ich bei ihnen mein Glück finden kann. Sie kennen mittlerweile meine Vorlieben und legen ihre kostbarsten Entdeckungen für mich zurück.
ohne meine Wohnung zu verlassen, unternehme ich auf diese Weise 1000 aufregende Reisen. Nur diejenigen sind vom Leben enttäuscht, denen es entschieden an Fantasie mangelt. Quer durch Frankreich. Meine langen Ferienzeiten verbringe ich damit, an den stillgelegten Strecken entlang zu wandern. Hiervon gibt es Tausende von Kilometern und jedes Jahr werden es mehr. Mit Rucksack, Karte in der Hand und festen Schuhen ausgerüstet, nehme ich meinen Pilgerstab und auf geht's. Ich wandle auf den Spuren der Vergangenheit. Mal sind die rostfarbenen, mit Unkraut und Buschwerk überwachsenen Gleise noch vorhanden. Dann muss man von Schwelle zu Schwelle hüpfen. Ein schwieriges Unterfangen, da der Abstand vom einen zum nächsten Holzbalken nie mit der Größe meines Schrittes übereinstimmt. Oder man muss, was keineswegs angenehmer ist, fortwährend über den Schotter gehen. Mal ist bloß noch die Trasse vorhanden. Die verschwundenen Schienen täuschen den Unkundigen, der glaubt, sich auf einem gewöhnlichen Weg zu befinden. Aber der Fachmann weiß aufgrund eindeutiger Anzeichen auf den ersten Blick Bescheid. Grünschneisen in Feldern, immer gleichbleibende Breite, völlig flaches oder nur leicht geneigtes Profil, Kunstbauten über Flüssen oder in hügeligem Gelände. Man käme schneller voran, wenn die Natur nicht ihre Rechte zurückfordern würde. Die üppige Vegetation nötigt mir einen unaufhörlichen Kampf auf. Ich komme mir vor wie in einem tropischen Urwald, wo ich mir mit Machetenhieben einen Weg bahnen muss. Nur die wilden Tiere fehlen. Denen begegne ich überdies im Umkreis von nahegelegenen Bauernhöfen und insbesondere von stillgelegten Bahnhöfen oder Bahnwärterhäuschen. Nur selten sind sie verlassen. Die Eisenbahngesellschaft verkauft sie zu günstigen Preisen an echte Liebhaber, aber auch an dämliche Städter, die sie zu Landwohnsitzen umbauen. Dort treiben Hunde ihr Unwesen, bellen, wenn ich vorbeikomme, versperren mir den Weg. Ich muss mit dem Stab herumfuchteln, um nicht von diesen aggressiven Tieren gebissen zu werden. Manchmal hält der Weg noch andere Überraschungen bereit. Ein Abgrund, eine Schlucht zwingen mich plötzlich heil zu machen. Keine Brücke, kein Viadukt mehr. Der Krieg, der Zahn der Zeit haben alles hinweggerafft. Oder ich stoße an der Einfahrt eines Tunnels auf eine Wand, eine verschlossene Tür. Der Stollen ist verkauft, in eine Champignon-Kultur umfunktioniert worden. Ich bin gezwungen, lange und beschwerliche Umwege zu machen, um den verlorenen Faden wieder aufzunehmen. Es kann auch passieren, dass sich der Weg im Nichts verliert. Man hat das Planum skrupellos dazu benutzt, um eine Straße zu verbreitern, sie zu begradigen. Oder, schlimmer noch, man hat es zu einem Radweg umfunktioniert, zu einem asphaltierten Weg. Benzinmotoren, lärmende Maschinen zerstören die Einsamkeit. Geschwätzige und hemmungslose Spaziergänger haben sämtliche Belästigungen der modernen Massenfreizeitgesellschaft mit im Gepäck. Entsetzt ergreife ich die Flucht. Einer der eindrucksvollsten und zugleich seltensten Fälle ist eine von einem Stausee überflutete Bahnlinie. Man kommt näher und plötzlich verliert sich die Spur im Wasser. Man muss das Glück haben, dass der Wasserspiegel während einer Trockenperiode abgesunken ist oder das Staubecken geleert wurde, um die Viadukte, die gefluteten Tunnel wieder auftauchen zu sehen. Einmal habe ich die Gelegenheit erhalten, einen Tunnel mit einem Kahn zu besichtigen. Ein erlesenes Vergnügen. Meine Lieblingslinien aber sind solche, die nie fertiggestellt wurden, über die nie ein einziger Zug gefahren ist. Im ganzen Land gibt es hiervon ungefähr 10. Im Allgemeinen sind die Vorarbeiten, zumindest in einigen Abschnitten, abgeschlossen. Das Planum bahnt sich unerschütterlich seinen Weg und spielt dabei mit den natürlichen Hindernissen. Elegante Viadukte überbrücken Flüsse und Ströme mit bewundernswerter Erhabenheit. Jungfräuliche Tunnel durchbohren die Hügel. Diese Linien zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Schönheit aus. Die Wildheit der Bergregionen, die sie durchqueren, ließ so früh Zweifel an ihrer Rentabilität aufkommen, dass man sie lieber frühzeitig aufgegeben hat, als sie überhaupt in Betrieb zu nehmen. Wie viel vergeudetes Geld,
Vergeudete Energien. Schon vor dem verbissenen Konkurrenzkampf mit der Straße strich die Eisenbahn die Säge. Ergab sich ruhmlos. Unerbittlicher Niedergang. Untergegangene Welt. Verlorene edle Sache. Ich lehne mich gern über die Brüstung der allerhöchsten Viadukte, um mich vom Schwindel ergreifen zu lassen, während ich ganz tief unten das winzig kleine Wasserband betrachte, das sich zwischen den Kieselsteinen seines Bettes hindurchschlängelt. Allerdings bereiten mir die Tunnel ein noch raffinierteres Vergnügen. Ob kurz oder lang, schnurgerade oder mit einer Kurve, ich kann gar nicht genug davon bekommen, mich in ihrer wohligen Milde zu verlieren. Am allermeisten mag ich die spiralförmigen Tunnel, die deshalb Schraubenlinien beschreiben, weil sie ein sehr, sehr starkes Gefälle überwinden müssen, das nicht anders zu bewältigen wäre. Was für eine Überraschung, was für eine kindliche Freude, wenn man sich mit einem Mal an einer Stelle befindet, die 100 Meter oberhalb oder unterhalb der Stelle liegt, an der man noch wenige Augenblicke zuvor war. An der Grenze, in einem abgelegenen Hochgebirgstal, gibt es einen fast 8 Kilometer langen Stollen, der 2 Staaten miteinander verbindet und seit Jahrzehnten für den Verkehr gesperrt ist. Unter erheblichem finanziellem Aufwand gebaut, die Strecke war sogar elektrifiziert, mit großem Pomp von einem Machthaber und einem Präsidenten eingeweiht, sollte er noch nicht einmal 50 Jahre lang in Benutzung sein. Ich brauche 2 Stunden, um ihn beim Schein der Taschenlampe, die ich immer bei mir habe, zu durchqueren. Im März ist die Kälte im Innern nicht so groß wie draußen. Die dünne Luft riecht modrig und feucht. Hinter mir ist der letzte Lichtpunkt immer kleiner geworden und schließlich ganz verschwunden. Ich bewege mich in vollkommener Dunkelheit, empfinde aber keinerlei Beklemmung. Ich fühle mich wie außerhalb der Welt, wie in einem nächtlichen Paradies. Nach einiger Zeit taucht weit vor mir ein anderer Punkt auf, der mit jedem meiner Schritte größer wird. Dann blendet mich das Licht, überflutet mich, so dass ich die Augen zusammenkneifen muss. Ich habe das Ende des Tunnels erreicht. Der monumentale Ausgang besteht aus behauenen und gemeißelten Steinblöcken, der hierdurch wie die Nachahmung einer mittelalterlichen Mauer wirkt. Unweit des Ausgangs erstreckt sich ein riesiges Gewirr von verwahrlosten Schienensträngen und Bahnsteigen. Der mitten in der Einöde errichtete Bahnhof besticht durch seine riesigen Ausmaße. Ich gehe durch die hohen, mit Parkett ausgelegten und getäfelten Säle, deren einziger Besucher ich bin. Meine Schritte hallen auf dem wertvollen Holz wider, erzeugen ein merkwürdiges Echo. Anstatt die durch den unglücklichen Einsturz einer kleinen Eisenbahnbrücke unterbrochene Strecke wieder instand zu setzen, plant man den Bau eines Autotunnels. Schon bald wird dieses herrliche, von der Zeit vergessene Tal vom nicht abreißenden Lärm der Lastwagen wiederhallen. Infolge verbrecherischer Sorglosigkeit wird man unseren Erdboden eines seiner letzten Paradiese berauben. Eher zufällig habe ich eines Tages, als ich die stillgelegte Linie ablief, die meine Heimatstadt mit dem Tiefland verbindet, den Bahnhof wieder entdeckt, wo ich mit meinem Großvater war. Alles ist verschlossen, verfallen. Schon seit langem halten hier keine Züge mehr. Und auch der schnauzbärtige Bahnhofsvorsteher mit der schönen Schirmmütze muss längst gestorben sein. Ich setze mich auf den Rand des alten verfallenen Bahnsteigs. An der Mauer preist ein ausgebleichtes Plakat immer noch das Urlaubsvergnügen in weit entfernten Seebädern. Ein anderes, kaum mehr leserliches, zeigt den letzten bescheidenen Fahrplan vor der Schließung an. Der beschrankte Bahnübergang ist entfernt worden. Die Autos fahren drauf los, ohne abzubremsen. Versunken in meine süße Träumerei, bleibe ich stundenlang dort sitzen. Wie ich so an die Vergangenheit zurückdenke, befällt mich tiefe Schwermut. Ich fühle mich nicht stark genug, um zum Schloss zu gehen. Und so setze ich meinen Weg fort, um niemals wieder zurückzukehren. Weitere Reisen.
Von Zeit zu Zeit reise ich mit dem Zug zu den schönsten Bahnhöfen des Landes oder des alten Kontinents. Mit makellosem Helm und Schnurrbart, eingezwängt in eine jener unzähligen und protzigen Uniformen, bin ich der neue Cäsar. Ich wittere, spüre die Tür auf, die von den offiziellen Gesandtschaften vergessen wurde. Der ausgerollte rote Teppich führt mich in den Festsaal. Einen großen, mit erlesenem Gold und Samt ausgeschmückten Raum, der, wie das Schiff einer Kathedrale, sein Licht durch helle Fenster empfängt. Die Hauptstädte bieten mir ihre einzigartigen Sackbahnhöfe dar. Bauwerke zum Ruhme der Nation oder der einstmals verehrten Despoten. Wenn ich in diese mir unbekannten Städte reise, klappere ich alle städtischen Linien ab, besichtige alle Haltestellen. Oft beschränkt sich mein Aufenthalt hierauf. Weder die Museen noch das Leben der Menschen interessieren mich. Einmal leiste ich mir den Luxus, mit dem ruhmreichen Orient-Express zu reisen. Ein Schatten seiner schillernden Vergangenheit verbindet er nicht mehr die Ufer des sagenhaften Asien miteinander. Ich begegne ausschließlich Snobs, denen die prächtige Ausstattung gleichgültig ist und die darauf brennen, sich beim Tanzen zu zerstreuen. Schon am nächsten Tag reise ich eilends ab, ohne auch nur einen einzigen Blick für die düstere Stadt übrig zu haben, in der seine Fahrt jetzt endet. Lediglich mein hartnäckiger Geiz hindert mich daran, flugs die neue Welt zu besuchen, wo ich zweifellos neue Eindrücke gewinnen, unbekannte Glücksgefühle erleben würde. Ringbahn. Warum auch so weit verreisen? Die Stadt, in der ich lebe, bietet mir jeden Tag eine neue, unbekannte Kostbarkeit dar. Von meinen Fenstern aus kann ich sie in aller Ruhe betrachten. Jenseits der äußeren Ringstraße schlängelt sich eine Ringbahn, die auch diesen so wundervollen Namen trägt, zwischen den Häusern, Parks und Hügeln hindurch, durchsticht die Anhöhen im Osten mit zwei langen Tunneln und überquert den Fluss auf einem Viadukt. Das abgerissene zweite unterbricht die Schleife. Es handelt sich um einen magischen und geheimen Ort, ein Stück Land mitten in der Stadt, das die meisten ihrer Bewohner nicht kennen. Dort glaubt man sich meilenweit von der unsinnigen Betriebsamkeit entfernt, die ringsherum herrscht. Nur ein unbestimmtes, dumpfes Getöse ist zu hören. Will man sich diesem Ort nähern, bedarf es einer findigen Beharrlichkeit. Man muss das Mauseloch ausfindig machen, durch das man unter dem Zaun hindurchschlüpfen kann. Denn selbstverständlich ist der Zugang zu dieser anderen Welt dem Normalsterblichen untersagt. Aber was für ein Lohn für die Mühe! Überall Gebüsch, Vögel, die Ruhe einer Oase und kein menschlicher Laut, der sie stört. Trotzdem muss man auf der Hut sein. Es verkehren noch einige wenige Züge, die die verschiedenen Liniennetze miteinander verbinden. Der Durchschnittsbürger, der angepasste leitende Angestellte, würde sich nicht hierher vorwagen. Lediglich von Randexistenzen wimmelt es, von denen es im Übrigen nach meinem Geschmack viel zu viele gibt. Wie oft bin ich nicht die ganze Strecke abgegangen? Ich kenne ihre verstecktesten Winkel. Ein wenig ist sie meine Privatbahn. Noch schöner, noch unwirklicher als die in meinem Wohnzimmer. Ohne festen Wohnsitz. In einer Tageszeitung lese ich eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Alles ist durch einen nächtlichen Todesfall ans Licht gekommen. Ein Leichnam, der morgens in einem Zugabteil gefunden wurde. Natürliche Todesursache. Dieser pensionierte Eisenbahner war im Besitz einer Gratis-Dauerfahrkarte für das gesamte inländische Eisenbahnnetz. Er hatte alles aufgegeben. Ehefrau, Familie, Haus. Sein ganzes Hab und Gut fand in einem Koffer Platz. Ein paar Kleider zum Wechseln, das Notwendigste an Waschutensilien. Das Reisegepäck des freien Menschen. Er verbrachte die Nächte im Zug und leistete sich, um es etwas bequemer zu haben, lediglich den bescheidenen Zuschlag für einen Liegewagen zweiter Klasse. So lebte er jahrelang. Fuhr kreuz und quer durchs ganze Land. Die Schaffner, denen er bekannt war, wiesen manchmal verwundert auf seinen Fall hin. Was fing er mit seinem Leben an? Warum führte er diese Nomadenexistenz? Nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Er litt keine finanzielle Not. Er schon aus freiem Entschluss. Reiselust. Ablehnung der Routine, des materiellen Besitzes. Ein Leben, das dazu angetan ist, bei der blökenden Herde den Arbeitsbienen Entsetzen hervorzurufen. Wie gern würde ich es genauso machen wie er. Mein Leben auf den Schienen verbringen. Ich träume von dem magischen Ausweis, der es mir ermöglichen würde, für immer in den Genuss desselben Privilegs zu kommen wie er. Reiner Geist. Ich lehre in einem gigantischen Bordell. Die Kondomautomaten sind immer leer. Man kommt überhaupt nicht damit nach, sie wieder aufzufüllen. Überall bietet sich mehr oder weniger frisches Fleisch hemmungslos dar. Die Gänge und Treppen sind mit Körpern versperrt, die sich hinlümmeln und über die man wie am Strand hinwegsteigen oder denen man ausweichen muss. Läufige Miezen stellen sich in Positur. Erregen die Begehrlichkeit des Männchens, das sie aufgabelt. Bar jeden Schamgefühls befummelt und betatscht man sich auf den Bänken. Während der Seminare bemerke ich glasige Blicke, feuchte Hände, die andere Hände suchen, in Blusen und Höschen herumwühlen. Kaum unterdrücktes lautes Gekicher, langanhaltende Sauggeräusche dringen bis zu mir nach vorne. Ich tue so, als würde ich nichts sehen und nichts hören. Scheinbar unerschütterlich gebe ich mein ungereimtes Zeug von mir. Der Frühling ruft bei mir ein noch größeres Unbehagen hervor. Die obligatorische große Enthüllung, knapper werdende Stoffe, sich immer unverhohlener darbietende Haut. Überall brünstiges Fleisch. Ich verachte die Jugend, die heutigen Sitten. Ich gehöre nicht in diese Zeit. Ich bin weder attraktiv noch verführerisch. Meine Magerkeit, meine hervorspringenden Rippen, meine fehlenden Muskeln verberge ich unter dicken Pullovern, unter zu breitschultrigen Jacken. Ich verabscheue Sport, weil ich sicher weiß, dass ich dabei ein ganz erbärmliches Bild abgebe. Ich bringe die Leute weder zum Lachen noch gefalle ich ihnen. Die Kunst der Schmeichelei beherrsche ich nicht. Mir ist es zuwider zu sprechen, außer mit mir selbst. Ich habe kein Talent zum Geschichtenerzählen. Im Laufe der Jahre, mit zunehmendem Alter, büße ich immer mehr von meinem Selbstbewusstsein ein. Meine Hoffnungen, meine Illusionen schwinden dahin, sind vollkommen zunichte gemacht. Zudem ist der Eroberungsinstinkt in mir erloschen, wie von einer Bleischicht überdeckt. Würde ich nicht sehen, dass die anderen meistens von ihm besessen sind, dann müsste ich mich manchmal fragen, ob ich überhaupt auf den Gedanken daran käme. Man hat mich einmal als reinen Geist bezeichnet, womit man offensichtlich glaubte, mir ein Kompliment angedeihen zu lassen. Aber in diesen ätherischen Höhen ist die Luft sehr dünn. Für mich wäre es so wichtig, mich dem Fleisch hinzugeben, dort Wurzeln zu fassen.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.